Wir haben eine Reihe begonnen durch die sogenannten Einanderstellen. Das soll auch ein Stück weit nicht nur Abwechslung bringen, sondern den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Wir sind ja schon recht lange im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, es ist wahrscheinlich gut, wenn man dann auch ab und zu ins Neue Testament schaut. Und die Einanderstellen sind, wie gesagt, im Neuen Testament zu finden. Nochmal für die, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Einanderstellen heißen Einanderstellen, weil in allen Einanderstellen das Wort einander vorkommt. Und das kommt über 70 Mal im Neuen Testament so vor, dieses Einander. Und offensichtlich reden diese Stellen, wie wir als Christen miteinander umgehen sollen. Es gibt positive Einanderstellen, dass wir einander lieben sollen, ermutigen sollen, trösten sollen, die Lasten des anderen tragen sollen. Es gibt aber auch negative Einanderstellen. Nicht gegeneinander murren, nicht einander richten, nicht schlecht übereinander reden. Und ich, für die, die, wie gesagt, beim ersten Mal nicht dabei waren, gebe ich euch noch ein paar Beispiele. Einander lieben kommt sehr häufig vor, das wisst ihr wahrscheinlich. Aber auch, dass wir uns nicht miteinander vergleichen sollen. 2. Korinther 10, Vers 12. Wir wagen es nicht, uns mit gewissen Leuten zu vergleichen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Aber wenn sie sich untereinander messen und sich untereinander vergleichen, sind sie unverständig. Oder wir sollen einander nicht herausfordern. Galater 5, Vers 26. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Oder nochmals eine negative Einanderstelle, Kolosser 3, Vers 9, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Die Lasten des anderen tragen, im Kontext von Sünde, habe ich euch schon erwähnt, Galater 6, Vers 2, nicht schlecht übereinander reden, Jakobus 4, Vers 11, untereinander Frieden halten, Markus 9, Vers 50, das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Und noch ein letztes Beispiel, Römer 12, Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, so eine kleine Reihe durch die Einanderstellen zu machen, ist, dass wir in unserer Gesellschaft heute wahrscheinlich mehr denn je herausgefordert sind, diese Einanderstellen wirklich auszuleben. Das hat bestimmt viele Gründe, ich will das nicht auf einen reduzieren. Nur zwei Gründe, die mir als erstes in den Blick gekommen sind, sind einmal der Reichtum, in dem wir leben. Ja, wenn mein Großvater zum Beispiel die Kartoffelernte einbringen musste, dann wusste er ist aufeinander angewiesen. Kein Landwirt konnte vor vielleicht sogar 50 Jahren oder länger, auf jeden Fall vor dem Krieg, so eine Ernte alleine stemmen. Sie waren ganz stark aufeinander angewiesen. Wir leben heute in einer sehr stark arbeitsteiligen Gesellschaft. Jeder hat, die meisten haben zumindest so ein großes Gehalt, dass sie den anderen kaum noch brauchen. Das ist einfach so. Es hat Vorteile, aber es hat auch große Nachteile. Denn wir lernen auf natürliche Weise schon nicht mehr so recht das Miteinander. Ein weiterer Grund ist wahrscheinlich, und da sind besonders die Jugendlichen angesprochen, aber nicht nur die Jugendlichen, die vielen sozialen Netzwerke. Wir glauben tatsächlich, echte Gemeinschaft zu haben, wenn wir 600 Freunde bei Facebook haben, aber tatsächlich reden wir mit gar niemandem, öffnen niemandem unser Herz, haben wirklich nicht eine echte Einandergemeinschaft. Das ist Pseudogemeinschaft. Ja, ganz nach dem Motto, für was brauche ich Gemeinschaft? Ich habe ja meine Apps. Es fällt auch auf, dass diese Einanderstellen nicht nur davon reden, wie sich der Herr Jesus Gemeinschaft unter Gläubigen vorstellt. Also es ist nicht nur wie eine Art Grundordnung, wie wir als Christen miteinander umgehen sollten, sondern, das hatten wir das letzte Mal angeschaut, diese umfangreichen Einanderstellen und diese konkreten Einanderstellen zeigen uns auch, dass Christsein alleine ohne die verbindliche Gemeinschaft von Gläubigen, sprich ohne eine Ortsgemeinde, in Jesu Sinn nie vorkam. ich würde sogar sagen, ausgeschlossen ist. Christsein war nie als Soloakt gedacht, sondern wir brauchen unbedingt einander, um wirklich zu dem Ziel zu gelangen, dem Vollmaß des Wuchses der Fülle Christus, zu das uns der Herr Jesus bestimmt hat. Deswegen auch solche Stellen oder Passagen wie der Korintherbrief, 1. Korinther 12, im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 12, wo Paulus davon schreibt, wie sehr wir einander brauchen. 1. Korinther 12, ich lese uns diesen Abschnitt, denn auch der Leib, 1. Korinther 12, Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. 1. Korinther 12, Vers 15, wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn das ganze Auge, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und dazu noch eine Stelle aus Epheser 4, müsst ihr nicht aufschlagen, Vers 16. Aus ihm, aus Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkte das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Kurz gesagt, wenn du dich von dem Leib absonderst, in welcher Form auch immer, dann leidet der Leib Mangel. Jeder wird am Leib Jesu gebraucht, ob mit Gaben, die besonders sichtbar sind, wie zum Beispiel Predigen. Ja, das ist sehr sichtbar. Aber Paulus legt den Schwerpunkt ganz deutlich darauf, die Gaben oder die Tätigkeiten des Leibes, die eher nicht so sichtbar sind, die bekleidet der Herr mit größerer Ehre. Kann auch was mit Lohn zu tun haben, dass gerade die Dienste, die im Verborgenen getan werden, umso größer belohnt werden, weil der Prediger hat seinen Lohn schon oft dahin. So viel zur Einführung zu den Einanderstellen. Also Gott hat uns in einen Leib gestellt, hat uns Gaben gegeben und befähigt uns auch auf mannigfaltige Weise so einander zu dienen. Und so wird der ganze Leib auferbaut. Unter den wahrscheinlich 77 Einanderstellen gibt es keine Einanderstelle, die häufiger genannt wird, als einander zu lieben. Mindestens 20 Mal kommt diese Aufforderung des Herrn Jesus an dich und an mich, wir sollen einander lieben. Und weil das die häufigste Einanderstelle ist, schauen wir uns diese Einanderstelle auch in dieser Serie von 6 oder 7 Predigten als erstes an. Wer kann sich denken, warum hat der Herr Jesus und auch die Apostel diese Einanderstelle, einander zu lieben, über alle Einanderstellen gestellt? Gut, es ist keine Bibelstunde, es ist keine Predigt, ihr müsst nicht antworten, aber ihr sollt mitdenken. Es liegt auf der Hand. Wenn ich wirklich einander liebe, wenn ich wirklich das Beste für den anderen suche, dann rede ich nicht schlecht über ihn. Dann belüge ich ihn nicht. Dann murre ich auch nicht gegen den anderen. Dann ermutige ich ihn. Dann denke ich an das, was dem anderen gut tut. Dann will ich Frieden untereinander halten. In dem Liebesgebot, einander lieben, sind alle anderen Einanderstellen eingebunden. Wenn ich wirklich den Nächsten liebe, dann erfülle ich das Gesetz. Römer 13, Vers 8, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Oder Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese Liebe zueinander soll sogar, da können wir heute nicht darauf eingehen, eine zunehmende, eine wachsende Liebe sein. 1. Thessalonicher 3,12, 2. Thessalonicher 1,3. Und die Liebe zueinander wird als Voraussetzung genannt, dass die Liebe Gottes in dir bleibt. 1. Johannes 4, Vers 12, das schauen wir uns noch an. 7-mal wird in den Einanderstellen betont, dass wir die Geschwister mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Hingabe lieben sollen, wie wir uns selbst lieben. Matthäus 19, 19 und die anderen Stellen könnt ihr gerne schriftlich haben, wenn ihr das wollt. 3-mal wird die Liebe, die uns der Herr Jesus zuerst erwiesen hat, als den Grund und auch als das Maß genannt, wie wir einander lieben sollen. Weil Jesus uns zuerst geliebt hat, das ist der Grund, einander zu lieben. Und gleichzeitig ist seine Liebe das Maß. Johannes 13, 34 oder 15, 12 oder heute im Text dann später 1. Johannes 4, Vers 11. Also mit Abstand ist dieses Gebot, den Bruder oder die Schwester zu lieben im Herrn, bedingungslos, anhalten und zunehmend das häufigste und wichtigste Gebot. Wenn ich sage, ich mache jetzt eine Predigt über einander lieben, dann ist das ja fast oder es ist wahrscheinlich eine Themenpredigt. Aber ich habe sehr Mühe mit Themenpredigten, weil dann erhebe ich gleichzeitig den Anspruch, alles, was das Wort Gottes, der ganze Ratschluss, den das Wort Gottes zu dem Thema zu sagen hat, euch mitzuteilen. Und das kann ich ganz sicher nicht. Ich kann es nicht und ich kann es auch nicht in 45 oder 50 Minuten. Deswegen habe ich mir einen Text ausgesucht, an dem ich mich festhalte und an dem ihr euch auch festhalten dürft, wenn ihr verstehen wollt, was es heißt, einander zu lieben. Ich bitte euch, den 1. Johannesbrief dazu aufzuschlagen. 1. Johannes Kapitel 4. Die Verse 7 bis 12. Und ich will schon gleich vorausschicken, dass wir selbst diesen Abschnitt gar nicht in der ganzen Tiefe anschauen können, sondern ich habe nur 4 Punkte herausgearbeitet, was es heißt, einander zu lieben. In 1. Johannes 4, Vers 7 steht, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Ich möchte an der Stelle nochmal mit uns beten und könnt dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen, lesen dürfen. Und du möchtest, dass wir es anschauen, dass wir es verstehen und dass wir es auch in unserem Leben anwenden. Ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst heute Morgen, dass wir eben dies tun, dass du mir hilfst, dein Wort wirklich gut zu beobachten und auszulegen, aber dass du uns allen hilfst, nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. Dir zur Ehre. Amen. Ich möchte den Text in 4 Teilen behandeln. Den Nächsten zu lieben ist erstens ein Beweis unserer Wiedergeburt, ist ein Beweis unserer Erlösung, Vers 7 und Vers 8. Den Nächsten zu lieben ist mit Opfer verbunden, Vers 9. Drittens, den Nächsten zu lieben ist aus der Kraft Gottes oder geschieht aus der Kraft Gottes, die Verse 10 und 11. Und viertens, den Nächsten zu lieben ist der Weg, wie ich Gott in dieser sterbenden Welt darstellen kann und darstellen soll und darf. Vers 12. Der erste Punkt, den Nächsten zu lieben, ist ein Beweis unserer Erlösung. Schaut, im Vers 7 fordert uns der Apostel Johannes auf und sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Der Text sagt hier noch sehr viel mehr, das verstehe ich. Er sagt zum Beispiel, wo der Ursprung der Liebe herkommt. Liebe kommt nicht aus uns, sagt er hier schon, sondern Liebe kommt aus Gott. Er sagt auch am Ende, wir werden kurz darauf eingehen, jeder, der liebt, erkennt Gott. Also Liebe und Gotteserkenntnis hängen ganz eng miteinander zusammen. Aber ich möchte an der Stelle als erstes darauf hinweisen, was so offensichtlich ist. Johannes sagt, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, war meine Wiedergeburt wirklich echt? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von uns schon mal Zweifel an ihrer eigenen Nachfolge gehabt haben. Das ist auch fast normal, weil wir erkennen in der Regel, je älter wir werden im Herrn, unsere Sündhaftigkeit. Und dann kann auch mal der ein oder andere Zweifel aufkommen. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Aber Junggläubige haben sehr oft diese Frage. War meine Wiedergeburt wirklich echt? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du, der du vielleicht schon länger mit dem Herrn läufst, einem solchen Bruder oder einer solchen jungen Schwester helfen kannst. Du kannst natürlich versuchen, theoretisch zu erklären, warum das Heil sicher ist, warum du ganz bestimmt gerettet sein musst. Ich weiß zwar nicht, wie du das tust, dass du so ganz überzeugt sein kannst, was in dem Herzen des anderen passiert. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Aber du kannst es auch machen wie der Apostel Johannes. Johannes hat drei Gründe genannt in seinem Brief, warum er den Brief geschrieben hat. Aber den Grund, den er am häufigsten nennt, ist, und dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also einer und wahrscheinlich der wichtigste Grund, warum Johannes diesen Brief überhaupt an die Gemeinden geschickt hat, war, du sollst wissen, ob du wirklich ein Kind Gottes bist. Und er nennt 5, 6 oder 7 Gründe, an denen man erkennen kann, ob du ein Kind Gottes bist. Und der Grund Nummer 1 ist, wenn du Liebe für deinen Nächsten hast. Wenn du Liebe für deine Geschwister hast. Johannes macht ganz klar und weist liebevoll darauf hin, dass es die Absicht des Herrn Jesus ist, in jedem Neugeborenen, in jedem Kind Gottes Frucht zu bringen. Es ist nicht unsere Frucht, es ist die Frucht des Herrn Jesus. Er will uns dabei zur Seite stehen und einer der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Frucht wird sein, dass du deinen Nächsten von Herzen liebst. Denn er hat den Nächsten bis in den Tod geliebt. Wie kannst du sagen, du bist ein Kind Gottes und hast keine Liebe für deinen Nächsten? Nicht für den Übernächsten, wie Wilhelm Busch mal gesagt hat, sondern für den Nächsten. Der, der jetzt neben dir in der Reihe sitzt oder der hier in deiner Ortsgemeinde zu finden ist. Es ist immer viel leichter, den Übernächsten in Südafrika, in der Ukraine oder wenigstens in Bayern zu lieben. Ja, es sind ja auch Ausländer. Das ist einfach. Ja, die sind weit weg und den Gestank dieser Schafe bekommt man nicht so häufig mit. Aber den Geruch im eigenen Stall, den hast du häufig in der Nase und du sollst nicht den Übernächsten lieben, du sollst den Nächsten lieben. Und den Nächsten zu lieben, ist ein eindeutiges Merkmal, dass Gott dir ein neues Leben geschenkt hat. Das ist nicht normal. Den Nächsten, den man so gut kennt, ja, den ganz Nächsten, wir haben ja so viele Eheschließungen dieses Jahr gehabt, erst letzte Woche, glaube ich, war wieder eine Hochzeit hier in den Räumen. Den Nächsten zu lieben, ist ein Kennzeichen, dass wir tatsächlich Gott erkannt haben. Wir brauchen jemanden nicht irgendwie was einreden oder zureden, sondern auch wenn es kleine Früchte sind, das verstehe ich, aber eine Wiedergeburt, das ist ein biblisches Prinzip, bringt Frucht und die Liebe zum Nächsten ist eine offensichtliche davon. Auch wenn das nur am Rande jetzt anklingt, aber ich möchte, weil es einfach eine Perle ist, nicht drüber hinweggehen. In dem Vers steckt so viel mehr drin, aber ich möchte euch noch auf eine Perle hinweisen. Er sagt hier in Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Vielleicht würdest du jetzt sagen, der meint bestimmt, jeder, der liebt, hat Gott erkannt. Das ist genau das, was wir gerade eben gesagt haben. Wenn du Liebe für den Nächsten hast, ist das ein Zeichen dafür, dass du Gott erkannt hast. Aber das steht jetzt gar nicht, das ist richtig, was du sagst, aber das steht gar nicht hier. Er sagt, jeder, der liebt, erkennt Gott. Er schreibt es ganz bewusst in der Gegenwartsform, sogar in der Verlaufsform. Heißt, wenn ich den anderen liebe, den Nächsten, nicht den Übernächsten, sondern den Nächsten in der Bank, dann erkenne ich Gott. Ja, er gibt dir hier eine Verheißung, ja, die du erleben wirst, wenn du dich wirklich dran machst, den Nächsten zu lieben. Wen hat Gott geliebt? Gott hat die Schönen geliebt. Gott hat die Reichen geliebt. Gott hat die Edlen geliebt. Gott hat die Weisen geliebt. Entweder ihr seid schon im Tiefschlaf oder dann will ich euch nicht wecken. Oder ihr seid mit den Gedanken woanders. Ihr müsstet eigentlich faule Tomaten und Eier auspacken, weil ich habe genau das Gegenteil von dem gesagt, was die Schrift sagt. 1. Korinther 1, denn seht eure Berufung. Seht an, was für Kadetten hier in eurer Bank sitzen. Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Was hat Gott auserwählt? Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit das, was ist, er zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott liebt das Unedle. Gott liebt das Schwache. Gott liebt das Törichte und möchte es natürlich edel, stark und weise machen in Christus. Und die Verheißung, die hier im Vers 7 steckt, jeder, der liebt, erkennt Gott in der Verlaufsform, bedeutet, wenn du dich herabneigst und das Unedle, das Törichte und das Schwache in deiner Gemeinde oder in deinem Umfeld liebst, dann erkennst du Gott. Ich denke, das ist nicht so schwer zu verstehen. Das ist das, was Gott tut. Das ist das, was Gott getan hat. Wahrscheinlich auch an dir und mir. Und wenn du ihm gleich tust, dann erlebst du, was es heißt, so zu lieben, wie Gott liebt. Wem das zu kompliziert war, will ich ein konkretes Beispiel nennen. Es gibt einige, auch in unserer Gemeinde schon früher und auch heute, die haben sich bereit erklärt, Kinder in ihre Mitte aufzunehmen, die wirklich in unserer Gesellschaft nicht besonders wertvoll sind. Eigene Kinder werden natürlich geliebt. Das ist normal und meistens, Gott sei Dank, auch nicht schwer. Aber ein Kind zu lieben, was aus super schwierigen Verhältnissen kommt, was einen sehr, sehr schweren Start gehabt hat, und das so zu lieben, dass man sein eigenes Leben ein Stück weit dafür opfert, das ist ein Beispiel für Gottes Liebe. Und alle die, die sowas und nicht nur die so etwas tun, ich will jetzt keinen hervorheben vor den anderen, das kannst du auch auf andere Weise tun, aber ich will das an der Stelle mal sagen, die, die so etwas tun, haben ein ganz besonderes, die haben zwar viele Schmerzen in ihrem Leben, aber sie genießen ein ganz besonderes Vorrecht. Warum? Sie haben Gelegenheit, auf diese Art und Weise Gott zu erkennen. Die Kinder sind oftmals auch viel schwieriger als die eigenen. Wir sind oftmals auch sehr schwierig, schwierige Kinder im Reich Gottes. Und Gott liebt dich. Und wenn du so ein Kind liebst, dann erkennst du, wie Gott uns liebt, wie Gott dich liebt. Wie einzigartig Gottes Liebe für uns tatsächlich ist. Vers 8 sagt er nochmal das Gleiche, nur in negativer Form. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das sind sehr, sehr ernste Worte. Ich erzähle niemandem, du bist ein Kind Gottes oder du bist kein Kind Gottes. Aber wenn du Liebe verspürst für deinen Nächsten, dann ist das ein klarer Hinweis von Gott, dass du sein Kind bist. Das Umgekehrte ist leider genauso wahr. Das war der erste Punkt. Wenn wir den Nächsten lieben, dann ist das ein Beweis unserer Erlösung. Vers 7 und 8. Vers 9, wenn wir den Nächsten lieben wollen, dann ist das mit Opfer verbunden. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Auch der Vers ist wieder viel zu groß, als dass man ihn jetzt in den nächsten 7 Minuten abhandeln kann. Aber ich möchte euch fast nur auf das Offensichtliche hinweisen. Gott liebt diese Welt und als Beweis seiner Liebe schickt er uns einen Liebesbrief. Oder er schickt uns eine Notiz. Oder er sagt, ich habe euch wirklich ganz arg lieb. Oder er macht seine Gefühle deutlich und sagt, ich empfinde wirklich ganz was Besonderes, wenn ich an euch arme Menschen denke. Nein, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott uns seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Den Nächsten zu lieben, ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Das macht der Text ganz arg deutlich. Zu lieben ist nicht in erster Linie ein Gefühl, eine Zuneigung. Zu lieben ist in erster Linie eine Entscheidung und eine Tat. Christus hat sich entschieden, die Liebe Gottes zur Schau zu stellen, indem er dem Vater gehorsam war und ist in diese Welt gekommen, um sein Leben für dich und für mich am Kreuz hinzugeben. Liebe ist als erstes eine Tat. Oder umgekehrt, Liebe ohne Taten ist wertlos. Das ist keine Liebe. Wir dürfen uns nichts vormachen lassen. Ja, wenn wir zum Beispiel, weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wer auch immer, es muss ja nicht immer ein Beispiel aus der Ehe sein, wenn jemand in der Familie den Müll runterbringt oder rausbringt, das ist Liebe. Nicht, wenn er das einmal macht, sondern wenn er das regelmäßig macht. Oder so ein paar sind ja jetzt hängen geblieben von den Heranwachsenden. Ja, möchte auch keinen herausheben besonders. Aber die ihr da hinten rechts am Fenster sitzt, wenn ihr euren Eltern ohne Murren einfach gehorsam seid, wisst ihr, was ihr dann tut? Dann liebt ihr wirklich eure Eltern. Ja, einmal im Jahr eine Rose zum Muttertag der Mutter geben, die ihr vorher in der Gemeinde in die Hand gedrückt bekommt, ist vielleicht schon ein bisschen Liebesbeweis. Aber wenn du die Woche über einfach mal das tust, ohne zu murren, was deine Mutter dir sagt, das ist echte Liebe. Oder wenn wir verstehen, was wir eingangs gelesen haben, das Haupt kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Die Augen können nicht zu der Hand sagen, ja, ich bin nicht auf euch angewiesen, ich komme alleine zurecht. Das ist ausgeschlossen. Ja. Paulus bringt ein aberwitziges Beispiel, um so deutlich zu machen, das ist unmöglich. Aber wir schaffen sowas. Wir sondern uns sehr häufig, heute vielleicht sogar häufiger denn je, in Gemeinden, wo Verfolgung und Not ist, geschieht das nicht so oft. Da hängen die Geschwister viel enger zusammen. Aber wir sondern uns heute oft leichtfertig von der Gemeinschaft ab, weil uns irgendetwas nicht passt. Aber wir haben was Grundsätzliches nicht verstanden. Natürlich passt dir vieles nicht. Das ist normal. Das ist Programm. Weil das Unedle, das Schwache, das, was nicht zählt, hat Gott erwählt. Es wird in der Gemeinde immer stinkende Schafe geben. Es wird immer irgendetwas geben, was dir nicht passt. Und wenn du dann trotzdem liebst, sprich trotzdem in die Versammlung kommst, oder wenn du trotzdem am Hauskreis teilnimmst, nicht weil du so besonders berieselt wirst mit ganz tollen Bibelarbeiten, sondern weil du verstanden hast, ich bin ja was am Leib. Gott braucht ja auch meinen Beitrag. Ich will ja dem anderen dienen. Dann hast du wirklich was von der Liebe Gottes verstanden. Liebe beeinflusst auch, noch ein anderes Beispiel, unsere Kommunikation. Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Trügerisch sind die Schmeicheleinheiten eines Heuchlers. Wenn du mit deinem Nächsten Wahrheit redest, in Liebe, sprich ja, im Kleinen und versuchst ihm zu helfen, deswegen redest du Wahrheit mit ihm, aber sprichst auch schwierige Dinge an, dann ist es wirklich Liebe. Aber wenn du einfach sagst, ach, ja, ich lasse den Daniel, also ich habe jetzt keinen Daniel angeschaut, oder gibt es denn irgendeinen Namen, den wir nicht haben? Selbst Fritz haben wir bei uns. Ja. Sorry, Fritz. Ja. Otto. Gut, ja. Also wenn ich selbst mit dem Otto Wahrheit rede, indem ich liebevoll ihn im Verborgenen auf Dinge aufmerksam mache, ja, um ihn zurechtzubringen, um ihm zu helfen, das ist wahrhaft Liebe. Aber wenn ich mich von dem Otto zurückziehe und sage, ach nee, ja, ich will nicht mit dem reden, weil ich will ja, das, ich weiß nicht, ob ich das Echo vertrage und dann ist meine Beziehung mit dem nicht mehr so toll. Nee, deine Beziehung ist total schlecht, wenn du nicht wahrhaftig mit ihm redest. Ja, an der Kommunikation erkennen wir auch unsere Liebe zu dem Nächsten, wenn wir Dinge einfach nur verschweigen aus Menschenfurcht oder aus Selbstsucht und nicht so mit dem anderen umgehen, wie Gott es uns geboten hat. Ja. Dass Christus für uns gestorben ist, zeigt uns natürlich noch ganz, ganz viele weitere Merkmale, Qualitäten von Gottes Liebe. Liebe verwendet sich für den Nächsten und sucht sein Bestes. Liebe ist selbstlos, sie denkt mehr an den Nächsten als an sich selbst. Liebe ist frei und bedarf keiner Gegenleistung. Liebe ist frei und bedarf keiner Gegenleistung. Und Liebe ist auch sehr teuer und ist zu Opfern bereit. Ihr seht, das sind 5 Überschriften, das wären 5 Predigten. 4 Überschriften und es wären 4 Predigten. Das können wir nicht alles leisten. Aber Gott sagt genug, wenn er sagt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit du und ich, damit wir durch ihn leben möchten. Ich habe diese vielen Eheschließungen angesprochen, die wir dieses Jahr schon in der Gemeinde hatten. Ihr wisst, das haben wir auch bei der letzten oder vorletzten Eheschließung gesagt. Wer war denn das? Ich habe schon vergessen, es geht ja so schnell hier bei uns. Ja. Eure Ältesten freuen sich über euren ersten Hochzeitstag, aber ihr Interesse ist viel mehr an den 50 Jahren, die folgen. Vielleicht nicht bei jedem, aber bei manchen, ja, wenn wir so alt werden. Der Hochzeitstag ist ein schöner Tag und der braucht auch viel Kraft und Geld und Zeit. Das kann ich schon langsam aus Erfahrung sagen. Ja. Wenigstens ein bisschen Erfahrung. Ja, Ehe, also Hochzeitsvorbereitung. Aber die Ehevorbereitung oder Verlobungsvorbereitung und dann Ehevorbereitung ist uns Ältesten wesentlich wichtiger. Warum? Nicht, weil wir ganz neue Erkenntnis haben, sondern weil wir wissen, gerade junge Verliebte missverstehen oft Zuneigung mit wahrer Liebe. Sie denken, wenn sie Zuneigung füreinander empfinden, was ja gut ist, was Gott auch geschenkt hat, das wäre das Fundament, auf dem wir unser Lebenshaus gemeinsam bauen können. Aber das stimmt ja nicht. Gott hat uns gesagt, was wirklich Liebe ist. Wenn du selbstlos bist, wenn du tust, wenn es dich was kostet, wenn du mehr an den anderen denkst wie an dich selbst, das ist wirklich Liebe. Und das wissen viele junge Leute und vielleicht auch ältere Leute nicht von Natur aus. Und deswegen brauchst du Ehevorbereitung, damit niemand mit diesem naiven Missverständnis in einen lebenslangen Treuebund geht, weil das geht dann immer schief. Sobald der andere dir nicht mehr das gibt, was du dir ja erhofft hast, solange er nicht mehr deinem Reich dient, dann knirscht es kräftig in diesem Ehegebälk. Und das wird natürlich kommen, es werden Enttäuschungen kommen, aber gerade einen Sünder dann zu lieben, ist eine Möglichkeit, die Liebe Gottes dem Ehepartner oder auch in dieser Welt darzustellen. Liebe bedeutet, das ist vielleicht die kürzeste Definition, aktiv das Beste für den anderen zu suchen, selbst wenn es dich viel kostet. Ein dritter Punkt, wir müssen vorwärts machen. Den Nächsten zu lieben, geschieht auch nur aus der Kraft Gottes. Die Verse 10 und 11. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Nicht, dass wir Gott geliebt, sondern, dass er uns geliebt hat. Johannes macht ganz deutlich, du musst gar nicht erschrocken sein, wenn du jetzt heute Morgen ein bisschen auf den Zahn gefühlt bekommst und dein eigenes Herz erkennst. Ja, wenn wir die Latte so hoch legen, Liebe ist selbstlos, Liebe ist teuer, Liebe denkt als erstes an den Nächsten. Das ist unwahrscheinlich hoch, diese Latte. Wer kann das? Wer kann so lieben? Und wenn ein paar Ehrliche unter uns heute hier sitzen, dann wirst du sagen, was der da vorne erzählt, ich kann das gar nicht. Ich schaffe das gar nicht. Das ist ein hervorragender Punkt, wenn du dich da befindest. Wenn du zu dir selbst sagst, ach, was der sagt, das weiß ich schon alles. Und das mache ich ja schon 40 Jahre. Ja, dann bist du an einem sehr, sehr gefährlichen Ort. Aber wenn du wirklich vom Wort überführt bist und du zu dem Schluss kommst, ich kann das gar nicht. Ich will das, wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht. Was ich am meisten will, ist, dass diese Prinzessin sich um mich dreht und mir ein wunderbares Leben beschert. Aber doch nicht ihr zu dienen, wenn sie ein bisschen stinkt als Schaf Gottes. Ja, das kann ich gar nicht. Das ist ein wunderbarer Ort, wenn du da angekommen bist. Weil der Johannes ist total ehrlich und sagt, das stimmt, du liebst gar nicht. Du hast nie Gott geliebt. Aber Gott hat dich geliebt. Und diese Liebe, die Gott für dich unverdient hat, die soll dich motivieren, jetzt so zu lieben, wie er geliebt hat. Versteht ihr? Wir haben es in Gnade angefangen, wir werden es jetzt mit dem Gesetz nicht erfüllen können. Du brauchst eine Motivation, ein stinkendes Schaf zu lieben. Und diese Motivation ist nicht in dir, die kommt von Christus. Wenn du das Evangelium als gläubiger Mensch anschaust, ist das die stärkste Kraft, um wirklich das zu tun, was er mit uns getan hat. Weil ich habe das nicht in mir. Aber wenn ich mich beständig wegdrehe, vielleicht auch von dem stinkenden Schaf und von mir selbst, der ich ja noch mehr stinke, und schaue auf das Kreuz, werde ich immer wieder neu diese Liebe entzünden können. Aber Johannes ist ganz deutlich, könnt ihr das erkennen? Wir lieben Gott nicht. Aber Gott hat uns geliebt. Ja, deswegen wusste auch ein Apostel, der andere Apostel Paulus, so sehr, dass das Evangelium nicht einfach nur für die Ungläubigen ist, die 2-3 Mal im Jahr auf dem Frauenfrühstück oder auf der Weihnachtsfeier verkündigt werden muss. Das Evangelium ist auch und zuallererst dann auch in der Gemeinde für Gläubige. Ja, ihr wisst, ich habe euch das Beispiel schon mal gebracht, Paulus war noch nie in Rom, als er den Römerbrief geschrieben hat. Und er sagt in der Einleitung zum Römerbrief im ersten Kapitel, ich wünsche mir so sehr, mal nach Rom zu kommen. Warum? Um von eurem Glauben gestärkt zu werden und dass ich euren stärken kann. Paulus, der Überchrist, das kann man ohne Übertreibung sagen, nicht nur Überapostel, der Überchrist wusste, wie sehr er den anderen braucht. Das war eine Randnotiz. Er wusste, ich muss durch euren Glauben gestärkt werden. Paulus hat sich nie abgesondert von den Gläubigen. Ich brauche ja diese Gemeinschaft. Aber den Punkt, den ich machen wollte, ist, in seiner Einleitung zum Römerbrief sagt er, ich habe so ein Verlangen, mal zu euch zu kommen. Der gläubige Apostel Paulus zu den Gläubigen in Rom. Ich will unbedingt mal zu euch kommen. Und wenn es mir der Herr schenkt, wieder einen kleinen Exkurs, als Christen kennen wir nicht den souveränen Willen Gottes. Ja, wir wissen nicht, was morgen kommt. Paulus wusste es auch nicht, Klammer zu. Aber jetzt die eigentliche Aussage, wenn Paulus wirklich mal nach Rom kommt, was will er dann unbedingt tun? Der gläubige Apostel, den gläubigen Römern. Er will ihnen was verkündigen? Das Evangelium. Und das sollte uns aufmerken lassen als langjährige Christen. Das Evangelium ist nicht nur für die Außenstehenden. Ich glaube sogar, es ist falsch verstanden, wenn wir denken, das Evangelium ist nur für die Außenstehenden als Eintrittskarte in den Himmel. Das stimmt gar nicht. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das Wesen Gottes. Nicht wir haben Gott geliebt, Gott hat uns geliebt. Und er schickt seinen Sohn in diese Welt, um für den Jakob und den Mike zu sterben. Wir brauchen das jeden Tag. Wir brauchen das ein Leben lang. Wir müssen uns ein Leben lang daran motivieren lassen, wie er uns geliebt hat. Deswegen möchte ich jetzt den anderen lieben. Die Gläubigen brauchen ein gutes Verständnis vom Evangelium. Schaut mal, wie Gott das, eigentlich haben wir gar keine Zeit für solche großen Beispiele, aber ich bringe es trotzdem. Ja, stellt euch mal vor, wie Gott das gemacht hat. Gott schafft diese Erde, gibt diese Schöpfung in die Hände von Menschen. Er gibt dir Gewalt über seine Schöpfung. Und er hat einen Auftrag für dich. Warum er dir diese Macht gibt über die Schöpfung. Du sollst die Schöpfung gebrauchen, um Gott damit zu verherrlichen. Ich weiß nicht, ich kann mir es denken, aber ich weiß nicht hundertprozentig, wer diese Predigt neben meine Predigt gestellt hat. Auf jeden Fall predigt sie lauter und besser als alles das, was ich euch heute sagen kann. Es ist unglaublich, was Gott uns in dieser Schöpfung geschenkt hat und hat uns Macht gegeben über diese Schöpfung. Nicht nur, dass wir da seine Herrlichkeit dran sehen können, wie hier an diesen Rosen und den anderen, die ich nicht kenne, ja, sondern überleg mal, du bist Schöpfung. Gott braucht dich ja gar nicht. Gott ist selbst genugsam. Ja, er ist in sich selbst genug. Er hat Gemeinschaft in der Dreieinigkeit, seit ewiger Vergangenheit und in ewiger Zukunft. Aber Gott schafft auch dich und gibt dir Gewalt über dein eigenes Leben. Er hat die Gewalt den Geschöpfen gegeben. Und was machst du und ich mit dieser Gewalt, mit dieser Macht? Wir nehmen dieses Leben und wollen uns selbst damit verherrlichen. Wir wollen den Bugatti eines Tages fahren. Wir wollen noch ein Nintendo oder PlayStation oder was weiß ich Game. Ja, da sind wir ja König. Ja, da können wir herrschen. Da können wir mal allen zeigen, ja, wer wirklich Macht hat. Das machen wir mit der Macht, die Gott uns in die Hände gibt. Wir missbrauchen sie aufs Äußerste. Gott gibt uns eigentlich Macht auch über unseren eigenen Leib, um ihn zu verherrlichen. Und was machen wir? Wir missbrauchen diese Macht und verherrlichen uns selbst. Und jetzt schau dir Christus an. Christus ist der König. Du bist nicht König. Du hältst dich für König. Christus ist König. Christus ist der, durch den und zu dem hin alles geschaffen ist. Christus hat wirklich die ganze Macht. Und Christus kommt in diese Welt und er missbraucht nicht nur seine Macht, nicht. Er gibt sie förmlich auf. Christus gibt die Macht auf, die er hat. Gerechtigkeit, Recht und Urteil zu sprechen. Er könnte mit Fug und Recht dem Ganzen ein Ende machen. Hätte er zu jeder Zeit machen können. Und er nimmt diese Macht und legt sie zu des Vaters Füßen. Und sagt, ich möchte diesen Menschen zeigen, was es wirklich heißt, dir zu dienen. Das ist das Evangelium. Und daran sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Das ist ein Vorrecht und das ist dann der letzte Punkt, muss ja auch sein. Das war der dritte Punkt. Also du musst dir das Evangelium unbedingt regelmäßig anschauen, damit du Kraft hast, tatsächlich den Nächsten so zu lieben, wie Gott es von uns erwartet. Wenn ihr mal wieder Nachhilfeunterricht braucht, und leider ist dieses Buch vergriffen, aber wenn ihr mal wieder Nachhilfeunterricht braucht in dem Evangelium für Gläubige, dann empfehle ich euch Leben mit dem Kreuz im Zentrum. Der Benny arbeitet am Büchertisch, aber er kann es euch nicht mehr verkaufen, weil es nur noch einmal da ist. Aber er besitzt es auch selber, er kann es euch ausleihen. Ja, kann es euch mal zum Lesen geben oder ich kann es euch zum Lesen geben. Und bei Amazon, wer jetzt ganz schnell ist mit seinem Handy, aber er macht das ja nicht während dem Gottesdienst, ein Exemplar ist bei Amazon noch verfügbar. Gebraucht, ein einziges. Und nicht für 400 Euro, für 4,50 Euro. Leben mit dem Kreuz im Zentrum, aber es gibt natürlich auch viele andere Bücher. Von C.J. Mahaney von Arche Medien in Hamburg ist ein gutes Hilfsmittel für dich, dich neu mit dem Evangelium als Christ vertraut zu machen. Ich muss zum Ende kommen. Der vierte Punkt und letzte Punkt. Den Nächsten zu lieben ist auch der Weg, um Gott darzustellen. Das sagt uns der Apostel Johannes hier am Ende ganz deutlich. Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und niemand wird Gott jemals sehen. Außer dem, was Ausdruck Gottes ist, sprich den Herrn Jesus Christus. Den wirst du sehen. Aber Gott selbst ist Geist. Du kannst Gott nicht sehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Gott ist Geist, ja, aber Gott möchte sich mitteilen. Gott möchte sich darstellen. Und er hat das getan in seinem Sohn Jesus Christus. Ihr kennt die Stellen auch von dem Apostel Johannes in seinem Evangelium, Vers 18 aus Kapitel 1. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Oder der Herr Jesus sagt von sich selbst in Johannes 12, Vers 45, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Oder, ich lese euch noch Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Herr Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Gott ist Wort. Mit Worten teilt man sich mit. Gott war schon immer Wort. Gott möchte sich mitteilen. Am Ende der Zeiten hat er einmalig in seinem Sohn Jesus Christus geredet. Wenn du Christus in den Evangelien anschaust, dann schaust du Gott an. Aber wir sollen jetzt so lieben, wie Gott geliebt hat. Und das größte Motiv dafür, das hatte ich euch bei der Eingangspredigt gesagt, ist nicht, damit wir ein schönes Miteinander hier in der Gemeinde haben, weil wir uns ja alle so sehr lieben. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, wenn wir wirklich lernen, so wie Christus zu lieben. Aber das höchste Ziel, warum du Gottes Liebe, unverdiente Liebe, stinkenden Schafen erwidern sollst, ist nicht, damit wir gut miteinander auskommen. Das größte Ziel ist es, damit du Christus in dieser Welt darstellst. Das ist das höchste Ziel, was Gott mit seinen Geschöpfen verfolgt. Und das ist auch die größte Würde, die einem und nur einem Menschen überhaupt zuteil werden kann. Das heißt es, in sein Bild geschaffen zu sein. Du darfst so lieben, wie er liebt. Du darfst so denken, wie er denkt. Du darfst so fühlen, wie er fühlt. Und du darfst dieses Leben Christi zur Schau stellen. Es gibt keine größere Ehre. Und das ist so ein Widerspruch leider. Das Fleisch will uns sagen, lebe für dich, setz dich durch. Ja, du willst was Großes sein. Und wir werden tief traurig darüber, weil ich kann dir versprechen, das geht nicht in Erfüllung. Und es geht nicht gut. Es geht alles schief, wenn ich groß rauskommen will, an der Arbeit, in der Ehe, in der Gemeinde. Es geht immer schief. Aber wenn ich bereit bin, dieses Paradox auf mich zu nehmen, wer mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und der macht, dass ein anderer richtig groß rauskommt. Das ist das beste Leben, was sich ein Mensch überhaupt vorstellen kann. Das ist sogar Herrlichkeit. Der Mensch hat Herrlichkeit. Das ist deine Herrlichkeit. Dass Gott möchte, dass du in das Bild seines Sohnes umgestaltet wirst und diesen Charakter in dieser sterbenden Welt und auch in dieser schwierigen Gemeinde zur Schau stellen darfst. Das ist das Höchste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Das Endziel, überlegt mal, was für Worte die Apostel benutzen, und damit komme ich auch zum Ende, ich bin auf der zweitletzten Seite. Das Endziel, überlegt mal so ein Wort, kann man das steigern? Das Endziel der Predigt, das Endziel der Weisung, weil ich mache eine kurze Klammer auf, bevor ich den Vers zu Ende sage, ich muss mir schon von Geschwistern anhören, ach du immer mit deiner Liebe. Was redest du so viel von Liebe? Es gibt auch noch andere Sachen im Wort. Das Endziel der Predigt ist Liebe. Aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und aus einem ungeheuchelten Glauben. Ich gebe euch ein paar Hausaufgaben mit. Tun, denken und beten. Wenn du was tun willst, um so zu lieben, wie Christus geliebt hat, dann denk mal drüber nach, ob du mal einen Fahrdienst machen kannst. Es gibt Geschwister hier in der Gemeinde, die können nicht selbstständig zur Gemeinde kommen. Und es sind immer die gleichen, die diesen Dienst tun. Dann frag doch mal, wie kommen diese Rollstuhlfahrer eigentlich in unsere Gemeinde? Das war jetzt schon sehr direkt. Ja, oder wie kommen die ohne Führerschein in unsere Gemeinde? Und dann löst doch mal den ab oder diejenige ab, die das schon seit Jahren tut. Oder mit wem willst du jetzt, wenn das Kaffee gleich hier eröffnet ist, mit wem willst du ein Gespräch führen? Mit den Schönen und Reichen und Edlen oder mit dem, was Gott erwählt hat? Mit den Törichten, mit den Schwachen, mit den Unedlen. Red doch mal mit dem, wo du keinen kein natürliches, im Sinne von fleischlichem Verlangen hast, dich mit ihm zu ehren. Ja, oh, ich durfte mal wieder ein Wort mit ihm reden. Red doch mal mit denen sonst niemand redet. Oder statt Nintendo und PlayStation, versuch doch mal, dich am wahren Leben und mach mal Babysitter. Ihr da hinten. Ja, ich gucke ja keinen an und ich will auch keinen ansprechen. Aber die jungen Heranwachsenden, die können ja mal das echte Leben fühlen, indem sie mal in die Familie gehen und mal das Geschrei und den Gestank im wahrsten Sinne ertragen. Ja, ich rede wie ein Blinder von der Farbe. Ich kann es wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich meinen Neffen wickeln durfte, aber ich habe es doch schon mal machen dürfen. Und nicht nur den Neffen, auch die Oma. Und das sehr, sehr viel häufiger. Oder hör doch einfach mal zu. Ja, den Partner nachfragen, wie es ihm geht. Oder du fragst mal deine Ältesten, wie kann ich denn noch dienen? Habe ich überhaupt einen Dienst? Bin ich überhaupt lebendiges Glied an diesem Leib oder ein toter Fisch? Deswegen stinke ich auch so viel. Ein Mitältester hat mir einen sehr weisen Satz gesagt und der geht mir immer wieder durch den Kopf. Pferde, die ziehen, treten nicht. Pferde, die ziehen, treten nicht. Das ist das Tun. Zum Denken habe ich auch ein paar Hausaufgaben für euch. Ich stelle dir die Frage, wie hat deine Beziehung mit Gott im letzten Jahr deine Fähigkeit beeinflusst, andere Menschen zu lieben oder vielleicht sogar gefördert? Ich frage nochmal, wie hat deine Beziehung zu Gott deine Fähigkeit gesteigert, andere Menschen zu lieben? Ihr habt das verstanden, das brauche ich nicht sagen, das ist so offensichtlich. Johannes sagt es wieder und wieder. Deine Liebe, die du zu deiner Frau oder zu deinem Bruder oder zu dem stinkenden Schaf in der Gemeinde hast, ist ein Thermometer. Ein Thermometer für deine Beziehung, die du mit Gott hast. Wenn du Gott wirklich erkennst und schätzt und liebst, diese Liebe, die er dir gezeigt hat, dann liebst du auch das, was verachtet ist. Ich sage es auch härter und andersrum, wenn du mit ganz vielen in der Gemeinde nicht zurechtkommst, sind die Geschwister in deiner Gemeinde nicht das Problem. Deine Beziehung zu Gott ist das größte Problem. Gibt es jemanden, den du nicht magst oder wo du denkst, dass du ihn einfach nicht lieben kannst? Da du nun weißt, wie Gott darüber denkt, frage ich dich, was kannst du tun, um die Art und Weise, wie du dieser Person begegnest, zu verändern? Wie kannst du das praktisch werden lassen? Und vielleicht auch noch ein paar Gebetshausaufgaben. Bete dafür, dass unsere Gemeinde für eins bekannt ist. Dass wir Liebe zu den Geschwistern haben. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Wege, wie wir evangelisieren können. Aber das ist ein biblischer Weg. An der Liebe, die ihr zueinander habt, werden die draußen erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Und ihr wisst jetzt, was Liebe bedeutet. Eben den zu lieben, der nicht so liebenswert ist in deiner Gemeinde. Nicht den Übernächsten, sondern den Nächsten. Bete dafür, dass wir in unseren Familien in Tat und in Wahrheit lieben. Bete dafür, dass unsere Kleingruppen eine größere Liebe füreinander entwickeln. Nicht nur, dass du regelmäßig daran teilnimmst. Das ist die Grundvoraussetzung. Wie willst du jemanden lieben, mit dem du gar keine Zeit verbringst? Aber dass du auch mit der Absicht in deinen Hauskreis gehst, ich will nicht bedient werden, ich möchte dienen. Bete dafür, dass wir einander in dem gleichen Maße Wahrheit und Gnade zusprechen lernen, weil wir Jesus und einander lieben. Und ich möchte an der Stelle auch nicht versäumen, wenn dir das jetzt alles wie böhmische Dörfer vorkam, wenn du überhaupt nichts mit dieser Predigt anfangen konntest, dann lade ich dich herzlich ein, schau ans Kreuz. Dann musst du vielleicht zum allerersten Mal verstehen, was Jesus Christus wirklich vor ungefähr 2000 Jahren für dich und mich vollbracht hat. Dann nimm dieses Opfer an und lass dich darauf ein, dieses Leben zu leben, was Gott, es gibt keinen Plan B für dein Leben. Folge nicht diesen Mythen und diesen Schemen Satans, für sich selbst zu leben, die Macht, die er dir gegeben hat, für sich selbst zu missbrauchen, wäre das wahre Leben. Das wahre Leben ist das zu tun, was Christus getan hat, ihm nachzueifern. Und so das Wesen Gottes in dieser sterbenden Welt darzustellen. Und der Anfang dafür ist natürlich die Wiedergeburt, die Vergebung der Schuld. Und ich lade dich herzlich ein, das in deinem Herzen zu beten. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen auch heute Morgen wieder dein Vorbild. Danke, dass du uns das Brotbrechen geschenkt hast. Danke, dass wir uns regelmäßig daran erinnern dürfen, mit was für einer Liebe du uns geliebt hast. Selbstlos, kostbar, ja, und wirklich so, dass wir den Vater darin sehen können. Herr, du bist Liebe und hast uns dieses Vorrecht gegeben, das zu erkennen und das auch zu lernen. Und du weißt, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können. Wir bitten dich herzlich, dass du uns hilfst, wirklich in unserem Herzen als erstes, in unserem Denken, aber dann auch mit unseren Worten und mit unseren Taten, wirklich dich zu reflektieren. Hilf uns, dass wir diese Lügen Satans erkennen, dass das Leben für sich selbst gelebt das Schrecklichste und das Furchtbarste ist, was an Menschen passieren kann. Und hilf uns, die Wahrheit wirklich zu glauben und auch zu tun, sein Leben zu verlieren um deinetwillen, um dich so zu reflektieren, so zu ehren und damit selbst das beste Leben geschenkt zu bekommen, was ein Mensch haben kann. Dein Leben zu deiner Ehre. Amen.